Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo zusammen, ich begrüße euch alle zu unserer 7. Podcast-Folge, diesmal mit dem schönen Titel Über 30 Jahre Verbandsarbeit im Gespräch mit Frauke Kern. Wie ihr am Titel schon erkennen könnt, haben wir die Folge heute ein wenig anders gestaltet als die bisherigen 6. Ich habe nämlich Frauke Kern eingeladen, mit mir über ihre mehr als 30-jährige Tätigkeit im Verband zu sprechen. Sie wird uns, quasi aus dem Nähkästchen, erzählen, wie sie die Verbandsarbeit seit 1994 miterlebt und mitgestaltet hat. Ich bin sehr gespannt, was sie berichten wird und ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt, denn das ist mein erstes Interview für diesen Podcast. Damit weichen wir heute von unserer bisherigen Routine ab, bei der Dagmar und ich uns zu bestimmten Themen unterhalten haben. Denn Dagmar ist gerade in ihrem wohlverdienten Urlaub. Kurz noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir nehmen diese Folge am Dienstag vor der Veröffentlichung auf. In NRW haben die Sommerferien begonnen. Nur das Wetter scheint das noch nicht mitbekommen zu haben. Ich blicke hier auf einen ziemlich bewölkten Himmel. Aber ehrlich gesagt finde ich das auch gar nicht so schlecht, denn bei trübem Wetter ist es drinnen wenigstens nicht so warm. Ideale Bedingungen also für unsere Aufnahme. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Frauke Kern. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht's dir heute?
Ach, danke. Ganz gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich heute zum ersten Mal in meinem Leben einen Podcast machen darf. Und mir geht's sehr gut. Ich habe gut geschlafen. Wir haben schönes Wetter. Es ist ein bisschen windig, also mein Kopf ist frei für alles.
Das hört sich gut an. Bevor ich mit meinen Fragen starte, möchte ich gerne unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, wer du eigentlich bist. Frauke, du bist Berlinerin, verheiratet und hast 2 Kinder. Früher wolltest du Schauspielerin werden. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein cooler Beruf. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass du dich dann doch für die Logopädie entschieden hast. Seit 1994 leitest du deine eigene logopädische Praxis und das sogar schon sehr früh in interdisziplinärer Zusammenarbeit, gemeinsam mit einem Psychotherapeuten in einer Praxisgemeinschaft. Deine Herzensthemen in der Therapie sind Stottern und Stimme. Und du bist seit stolzen 34 Jahren Mitglied im DBL. Mitgestaltet hast du die Verbandsarbeit seit 1994 in vielen verschiedenen Rollen. Darüber wollen wir natürlich gleich ausführlicher sprechen. Besonders schlägt dein Herz für das Thema Lobbyarbeit, also die gezielte Einflussnahme und Mitgestaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen für unseren Berufsstand. Und ganz nebenbei, wie Dagmar so schön in unserer Vorbereitung dieser Folge gesagt hat, du bist eine echte Kosmopolitin, lernst gerade Japanisch und bist in jeder Küche der Welt zu Hause. Klingt nach einer beeindruckenden Mischung. Schön, dass du heute da bist, Frauke. Lass uns doch ganz vorne anfangen. Du wolltest ja ursprünglich Schauspielerin werden. Was hat dich damals dazu bewogen, dass du dich doch für die Logopädie entschieden hast?
Auch das ist relativ schnell erzählt, denn in meine Schauspielaufnahmeprüfung musste ich dann doch sehr viel Sexismus und unangenehme Erfahrungen gewinnen. Und habe mich dann entschieden, das möchte ich nicht machen. Also das möchte ich mir nicht antun. Und so sehr im Vordergrund will ich dann auch nicht stehen. Gleichzeitig bin ich schon manchmal traurig, dass ich das nicht geworden bin, weil ich es schon immer noch sehr cool finde. Ja, aber Sprache und Musik und eben Schauspielerei, das hat mich immer schon interessiert. Ich bin dann aber ja eigentlich durch meine Schwiegermutter darauf gebracht worden, Frauke, wende doch deine Kreativität im Therapeutischen an. Und ja, da bin ich dann neugierig geworden und habe mich mal informiert, was Logopädie ist. Und da waren alle Dinge, die da angesprochen wurden in dem, was ich gelesen habe, das hat mich sofort angesprochen. Auch der Gedanke, nicht so sehr im Vordergrund zu stehen, sondern im Hintergrund Menschen zu begleiten, ins Leben oder zurück ins Berufsleben, das hat mich ganz besonders gereizt. Ja, ich war dann auch sehr froh, dass ich von damals noch einem wahnsinnigen Andrang an die Schulen ausgewählt worden bin. Also da bin ich schon stolz drauf. Es waren 1000 Bewerbungen und 14 wurden genommen und allein die Aufnahmeprüfung war einfach so schön, dass ich dachte, hoffentlich werde ich genommen. Ja, und mein Faible für Stottern und Stimme, naja, das zeigt sich einfach auch da wieder. Das sind eben meine Herzensdinge, die ich persönlich auch sehr gerne mache, mit der Sprache und der Stimme umgehen. Deswegen habe ich da, glaube ich, einen Schwerpunkt gefunden.
Ja, sehr schön. Und wie kam es dann dazu, dass du dich schon so früh in die Verbandsarbeit mit eingebracht hast? Was hat dich da gereizt oder motiviert?
Das ist wirklich ganz klar für mich. In den 90er Jahren, als ich mich selbstständig machte, da war ja Horst Seehofer unser Gesundheitsminister. Und in der Zeit hat der Mann versucht, die Heilmittel aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung rauszuchassen, weil er eine Gesundheitsreform angestoßen hat. Und sowohl alleine der Gedanke, die Heilmittel rauszukippen, fand ich schon unsäglich frech. Aber was mir den Coolness-Faktor gegeben hat, war, dass die Verbände, also der DBL und auch die anderen damals schon existierenden Heilmittelverbände, sind vehement politisch dagegen vorgegangen und haben es geschafft, dass das abgewendet werden konnte. Also auch die CSU und die CDU waren nicht komplett dafür. Und die einzigen, die es super fanden, waren damals die Krankenkassen. Die haben gesagt, ja, supi, ja, das wollen wir doch gleich mal umsetzen. Aber da gab es dann doch zu viel Gegenwind. Und ich muss schon sagen, in dem Moment wusste ich, okay, ich war ja schon im Verband. Aber wenn du jetzt nicht im Verband gewesen wärst, hättest du A, das vielleicht gar nicht so mitbekommen. Und B, habe ich auch gedacht, ich war sehr stolz auf unseren Verband, weil ich wusste, dass wir uns da volles Ding reingehängt haben, um dagegen vorzugehen. Und da war schon so der Samen gesetzt oder gelegt oder wie auch immer gepflanzt, zu sagen, man kann was bewegen und vor allem als Verband. Man kann gemeinsam was schaffen und Dinge von einem abwenden oder zum Besseren verändern. Das war der Anfang meiner Idee, wenn ein Verband das kann, dann kann ich da auch wirksam sein. Und so bin ich dann damals, schon vorher, vor 94, bin ich ja schon aktiv gewesen im Landesverband hier in Berlin, habe Martina Bade unterstützt, erst so als Helferin, später dann als Beisitzerin. Und ja, 2008 habe ich mich dann selber wählen lassen zur Landesverbandsvorsitzenden, zur zweiten, um eben die Kassenverhandlungen zu machen, weil ich auch die Nase voll hatte davon, dass wir etliche Jahre Nullrunden gefahren sind und nichts dort erreichen konnten. Das fand ich unglaublich ätzend. Und als ich dann gewählt war, habe ich gedacht, jetzt müssen wir politisch dagegen vorgehen. Wir haben keine Chance, wir kommen nicht an die Selbstverwaltung ran, die halten uns hin und wir müssen an die Politik rangehen und sagen, so geht das nicht weiter. Und ja, es muss wohl 2008 oder 2009 gewesen sein. Da haben wir, die Annette Schneider, das war die erste Landesverbandsvorsitzende hier in Berlin, und ich zusammen geschafft, unsere Berliner DBL-Mitglieder dafür zu aktivieren, in unsere 16 Bezirke in Berlin gestreut zu gehen und dort die jeweiligen kommunalen PolitikerInnen für uns anzusprechen. Und es ist uns auch gelungen damals, dass wirklich alle Termine bekommen haben und angehört wurden und sehr ernst genommen wurden. Annette Schneider und ich sind dann ins Abgeordnetenhaus gegangen und haben dort mehrere Parteien auch darauf aufmerksam gemacht. Und diese Parteien waren so geschockt von der Situation, in der wir sind, dass sie bitterböse Briefe an die RVO-Kassen und an den VDEC geschrieben haben. und haben darin eben gesagt, so geht's nicht. Sie müssen mit uns verhandeln.
Okay, und wie haben die Krankenkassen darauf reagiert?
Die waren total genervt und fanden eigentlich, dass sich die Politik da nicht einzuschalten hätte. Mhm. Und sie hatten damals ja auch in der Tat auch gar keinen Druck. Es gab ja niemanden, der sie drückte. Bis auf eins. Und ich weiß noch, dass ich damals zu unserem Geschäftsführer Lukas Rosenthal gesagt habe, ich verstehe nicht, warum wir keinen Schiedsverfahren haben. Und im Zuge der Krankenhausfinanzierungsreform wurde ein Schiedsverfahren etabliert im Gesetz. Und von diesem Schiedsverfahren konnten auch die Heilmittel profitieren. Das war super, weil in dem Gesetz das auch für uns in unsere Richtung geöffnet wurde. Und in diesem Moment war 2009 oder 10 mag es gewesen sein, so genau kann ich mich nicht mehr erinnern, war also auch für uns die Möglichkeit da, das mal auszuprobieren. Wir haben das gemacht. Wir haben die bitterbösen RVO und VDEC-Kassen gedrängt und haben gesagt, dass wir ein Schiedsverfahren anstreben, gemeinsam mit dem DBS und dem DBA damals. Und das haben wir geschafft. Also in Berlin haben wir dann 2011, das hat noch ganz schön lange gedauert, bis wir dann wirklich so weit waren und das auch strategisch gut vorbereitet haben und jemanden gefunden haben, der das dann auch macht. Ja, einen ausrangierten Richter haben wir dann da auch gefunden. Und das war super, weil in dem Moment haben wir das erste Mal in Deutschland ein Schiedsverfahren gegen die Krankenkassen gewonnen und eine deutliche Erhöhung erhalten und einen gänzlich neuen Rahmenvertrag. Ja, und das gab natürlich dann so richtig die Hoffnung, es bewegt sich etwas, die Politik hilft uns und wir machen so weiter. Das war großartig.
Ja, auf jeden Fall. Ein riesengroßer Schritt für das Bundesland Berlin in dem Moment, aber natürlich auch irgendwie für die ganze Verwaltung der Logopädie und die Verhandlungen mit den Krankenkassen. Mhm. Da hast du ja im Landesverband richtig, richtig viel erreicht. Wann und warum hast du dich denn dann trotzdem oder genau deswegen entschieden, in den Bundesvorstand zu wechseln? Was war da für dich ausschlaggebend?
Ganz offen gesagt, ich war nicht mehr zufrieden mit unserem damaligen Bundesvorstand. Mir hat die Arbeitsweise nicht gefallen. Die Hierarchien, diese starken Hierarchien haben mir nicht gefallen und auch die Aufgaben, wie sie ausgeführt worden sind. Ich hatte als Landesverbandsvorsitzende das Gefühl, ich habe überhaupt keine Chance, hier weiter oben im Verband irgendwas zu bewirken. Gleichzeitig habe ich gesehen, dass mit der Vergütung vor allem ist so schlimm, wir müssen mehr tun und auch da wurde zu wenig getan. Auch damals, und das habe ich nicht alleine so gesehen, für die Selbstständigen wurde in unserem Verband zu wenig gemacht. Das war das eine, weshalb ich dann gedacht habe, okay, der damalige Vorstand ist ja auch zurückgetreten. Sie haben das Signal gehört, dass ihre Arbeit auch nicht mehr gut befunden wurde. Und ich bin dann, habe mich schon mit dem Gedanken beschäftigt gehabt, ob ich vielleicht da in den damals Beisitz Freiberufler rein gehen möchte. Was mich dann sehr unterstützt hat, ist, dass die Bund-Länder-Konferenz, also vor allem die Länderkonferenz, dann auf mich zugekommen ist und mir das zugetraut hat und mich gefragt oder gebeten hat, ob ich das nicht machen möchte. Das hat mich sehr motiviert, muss ich sagen, weil ich dann ja Rückendeckung hatte, dass mir das jemand zutraut. Ja, und dann habe ich mich hier in Berlin 2014 dann zur Wahl gestellt. Dazu kommt, dass ich in der ganzen Zeit davor mein Lobbying schon gut ausgebreitet hatte. Ich war inzwischen schon in zwei, ich bin unparteiisch, aber ich bin in zwei Gesundheitsausschüssen hier in Berlin, in der CDU, im CDU-Gesundheitsausschuss und bei der SPD. Und meine Kontakte von dort sind bereits dann schon in der Bundespolitik angekommen. Und 2014 habe ich mit Annette Schneider zusammen diese Großdemo in Berlin auf dem Alexanderplatz organisiert. Insofern, meine Füße waren schon gut drin in der Berufspolitik und da habe ich so viel Rückenwind auch aus dieser Ecke bekommen, dass ich dachte, ich glaube, ich bin die Richtige dafür.
Ja, auf jeden Fall. Und Du hast es ja jetzt auch 11 Jahre lang gemacht, die Interessenvertretung FreiberuflerInnen. Ganz schön lange Zeit. Was waren für dich denn so die wichtigsten Entwicklungen oder Veränderungen in dieser Zeit?
Das sind zwei große Gesetze, die in meiner Zeit durchgesetzt worden sind. Das ist einmal 2017 gab es das große HHVG, das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz. Und das zweite, 2019, ist gleich nochmal ein Omnibusgesetz auf den Weg gebracht worden, das Termin-Service-Versorgungsgesetz, also kurz TSVG. Diese beiden Gesetze, die sind maßgeblich von uns als DBL mitentwickelt worden. Das muss man einfach so sagen. Da waren wir nicht alleine dabei, ganz klar. Da sind ganz viele andere Heilmittelverbände auch aktiv gewesen. Aber hier haben wir es geschafft, von unserer Verbandesseite aus direkt Einfluss zu nehmen auf die Gesetzgebung. Und im ersten Schritt war das eben das HHVG, wo wir mit vor allem mit Roy Kühne, dem CDU-Bundestagsabgeordneten, damals begonnen haben, in die Gespräche zu gehen, der ja, wie wir wissen, Physiotherapeut ist und sich sehr, sehr stark gemacht hat für die Heilmittelbranche, das muss man sagen. Und mit ihm zusammen haben wir diese gesamte Sorge, die wir haben, besprochen. Gleichzeitig habe auch ich persönlich meinen Kontakt ins BMG, also ins Bundesgesundheitsministerium, aufgebaut und aber auch dort darauf aufmerksam gemacht, dass wir bei dem sich anbahnenden Gesetz nicht nur lesen wollen, was nachher Gesetz ist, sondern wir möchten aktiv beteiligt werden und gefragt werden, was wir in diesem Gesetz wiederfinden wollen. Und ich glaube, dieses Vorgehen von zwei Seiten, also einmal der Legislative und andererseits natürlich der Exekutive, das war Hammer. Also das hat beim HHVG ganz wunderbar funktioniert. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich sehr viel Kontakte inzwischen schon zur Bundespolitik hatte. Ich habe sehr viele Besuche im Bundestag, ja, hinter mir, hatte sogar, weil ich so viel da war, einen Besucherausweis bekommen, einen durchgängigen Besucherausweis, damit ich nicht immer vorne meine ganzen Klamotten ausziehen und zeigen musste, wie am Flughafen. Das heißt, ich war sehr eng im Gespräch mit all den damalig auch amtierenden PolitikerInnen im Bundesgesundheitsausschuss und habe mir dort sehr viel Rückendeckung geholt, dass der Weg, den wir vorgehen wollen und wo wir lang wollen, für gut geheißen wurde. Und deswegen ist dieses erste Gesetz des HHVG schon mal ganz toll gewesen, weil es uns in Richtung Vergütungsfreiheit schon sehr stark hilfreich war. Es gab zwar noch die Grundlohnsummenanbindung, aber wir haben sogenannte Preisuntergrenzen aushandeln können, sodass quasi schon benachteiligte Länder mehr Geld bekommen sollten. Das war noch nicht der Ost-West-Angleich, den wir später hatten, aber es war auf alle Fälle schon mal ein erster Schritt. Ja, das war das erste Besondere. Und dass wir im Referentenentwurf mit teilhaben durften, war der Grund, warum wir überhaupt so weit gekommen sind. Toll fand ich auch, dass wir in die Anhörung eingeladen worden sind im Bundesgesundheitsausschuss, damals schon beim HHVG, bin ich dann für den DBL hingegangen. Das war wahnsinnig aufregend und durfte dort, ja, Rede und Antwort stehen. Und das zweite große Ding war eben dann 2019, 2 Jahre später, eben das TSVG, das wir ja mit Jens Spahn dann vor allem durchgebracht haben. Und das war nochmal ein Zacken schärfer, weil wir inzwischen ja schon bekannt waren, bekannt sind und wir natürlich noch mehr detailreich sagen konnten, was am HHVG nicht reicht, wo noch mehr nachgebessert werden muss. Und da muss ich schon sagen, Jens Spahn ist sicherlich ein schwieriger Politiker, aber er hat uns extrem geholfen damals. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ja, die zwei Sachen sind die Highlights, würde ich sagen, die wir geschafft haben, neben all den anderen, ja, Gesprächen, die dazu geführt haben.
Das kann man auf jeden Fall sagen, dass wir da auch in der Gesetzgebung halt so ein bisschen mitwirken durften und halt nicht immer die sind, die am Ende eben das vorgesetzt bekommen, was andere Leute entschieden haben. Total gut. Neben deiner Vorstandstätigkeit hast du ja auch durchgängig deine logopädische Praxis geleitet und machst das natürlich heute auch noch. Wie hast du es geschafft, beides zu vereinbaren? Gab es für dich irgendwie Strategien oder Routinen, die dir dabei geholfen haben?
Das muss ich an der Stelle sagen, zum Glück keine Angestellten. Das hätte mich, glaube ich, überfordert, da auch noch eine gute Praxisinhaberin mit Anleitung zu sein. Anfang war das auch noch relativ, im Vergleich zu dem, was dann am Ende jetzt war, relativ wenig oder gut zu handeln mit der Praxis. Es hat sich zwar relativ schnell gezeigt, okay, ich muss meinen Patienten doch häufiger mal absagen. Das war für mich am Anfang nicht so leicht. Auf der anderen Seite, ich bin immer sehr transparent mit meinen Patienten. Immer dann, wenn ich denen gesagt habe, warum ich heute nicht kann und wir den Termin verlegen müssen, habe ich denen das erzählt, was ich mache. Und dann haben die gesagt, boah, es ist toll. Wir brauchen jemanden, der für uns Patienten und Angehörige hier so arbeitet. Oh, nee, klar, super, machen Sie mal. Also ich habe in der gesamten Zeit, in diesen 11 Jahren, also da waren vielleicht ein, zwei, wenn überhaupt, ja, doch, ein, zwei, die vielleicht gesagt haben, ist aber schade jetzt und ist das wirklich so wichtig. Aber nee, also 99% aller meiner Patienten haben das klasse gefunden und ich durfte dann auch absagen. Ja, wenn man das nicht macht und nicht erklärt, dann muss man damit rechnen, dass die Patienten irgendwann sagen, ey, Frau Kern, sagen Sie mal, was ist denn da los? Ja, sind Sie immer krank oder was? Also das habe ich geschafft zum Glück. Ich muss aber auch sagen, die ersten Jahre war das ja alles mehr oder weniger ehrenamtlich. Ich habe zwar auch meine außerhäusigen Termine bezahlt bekommen, ja, aber natürlich längst nicht in der Höhe, wie ich selber jetzt gerade meine Sätze erhöht habe, parallel in den Verhandlungen mit dem GKV oder vielmehr dann auch mit den Krankenkassen. Und muss man sich schon leisten können. Das muss ich schon sagen. Es war, wenn ich jetzt alleine wäre oder alleinerziehend wäre, nicht gegangen. Das muss ich schon mal zugeben. Ich habe einen Mann, der mich extrem unterstützt hat. Und meine Kinder waren zum Glück zu dem Zeitpunkt, wo ich das mich entschieden habe, das zu tun, schon so groß, dass sie mich nicht mehr so brauchten. Und wenn meine Kinder sehr klein gewesen wären, hätte ich das nicht so machen können, sag ich mal. Ich hätte es gemacht, aber vielleicht nicht in dem Pensum. Und es ist durch die Jahre natürlich auch immer mehr geworden. Meine Kinder sind älter geworden und mich sehr unterstützt und gepusht. Mama macht das, das ist super. Und mein Mann hat das getan. Und meine Freunde haben mich sehr unterstützt. Und meine Patienten. Ja, dann ist es eben immer mehr geworden. Und das war dann jetzt auch gut so. Ja, weil mit weniger hätte ich längst nicht so viel erreichen können.
Ja, das ist natürlich immer super, wenn man so ein Umfeld hat, das einen auch unterstützt und irgendwie
Ja.
auch so mit stolz ist auf die Erfolge, die man dann so einfährt. Richtig gut. Und du bist ja auch seit über 30 Jahren Mitglied im DBL. Warum ist dir die Mitgliedschaft so wichtig und was würdest du Kolleginnen sagen, die vielleicht noch zögern, dem Verband beizutreten?
Ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, wie es mir ging. Seit 91 bin ich Mitglied, da war ich am Ende meiner Ausbildung. Und auch damals war es schon bei mir so, wenn wir was bewirken wollen, dann müssen wir Wissen haben. Nicht nur eine Meinung, sich irgendwie von irgendwas bilden, sondern wir müssen Wissen haben, fundiertes Wissen, gebündeltes Wissen. Und wir brauchen den Schulterschluss miteinander, um auch den Mut zu haben, etwas anzugehen, was uns stört, was geändert werden muss, oder um etwas anzuregen, was einfach toll ist, was besser wird und wohin wir wollen. Also auch eine Perspektive in die Zukunft. Für mich war immer auch die Akademisierung etwas, was ich total wichtig fand, obwohl ich selber ja Examinierte bin, ne? Ich habe immer gedacht, Mann, ey, ich hätte doch. Wenn ich nicht die Kinder dann gekriegt hätte, ich hätte ganz gerne noch studiert, ich hätte gerne noch einen Master gemacht. Und das mache ich nicht alleine, das mache ich im Verband und im Verbund mit anderen. Und das ist das, was ich am wichtigsten finde, das Wir-Gefühl, auch wenn das vielleicht ja manche schon sagen, oh mein Gott, das ist ja immer dieses Wir-Gefühl. Ich halte das für total wichtig, nicht allein zu sein und gerade ich als alleine in der Praxis tätige, braucht das auch. Und ich kann nur jeder allein arbeitenden Praxisinhaberin, und davon haben wir über 50% noch, nur dringend anraten, sich mit Kolleginnen zusammenzutun, nicht in Konkurrenz zu geraten, sondern in Zusammenschluss und sich miteinander stark zu machen und sich Mut zu machen und Bock zu kriegen, etwas für unseren Beruf und unsere Profession zu tun. Ob es in diesem Moment ist, wo ich es brauche, oder ob ich in die Zukunft gerichtet sein möchte und mich irgendwie engagieren kann, das halte ich für unsäglich wichtig. Und deswegen kann ich nur allen, die in unserem wunderbaren Beruf arbeiten, sagen, egal in welchem Verband, natürlich eigentlich im DBL, aber egal in welchem, engagiert euch, macht mit, denn wir vier Verbände, wir agieren ja auch gemeinsam, klar. Und das ist hochgradig wichtig, damit unsere Profession bleibt, sich verbessert und unsere Rahmenbedingungen und unsere Vergütung weiter vorankommt.
Ja, vielen Dank. Das hast du gut zusammengefasst, finde ich. Ich danke dir für diesen wirklich spannenden und detaillierten Einblick in deine Arbeit, in die Entwicklung innerhalb des Verbandes und vor allem auch in die vielen politischen Veränderungen, die du über die Jahre begleitet und mitgestaltet hast. Vielen Dank für deine Zeit und das schöne Gespräch, und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal.
Danke dir auch. Hab einen schönen Tag. Tschüss.
Frauke hat uns einen echt persönlichen und, wie ich finde, super kurzweiligen Einblick in ihre mehr als 30 Jahre Verbandsarbeit gegeben. Das Gespräch mit ihr ist an dieser Stelle aber noch nicht zu Ende. Aufgrund der vielen Fragen und auch der vielen detaillierten Antworten haben wir uns dazu entschieden, das Gespräch in zwei Teile zu teilen. Wenn euch das Gespräch mit Frauke gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Feedback da. Über unsere Website, per Mail oder auf unseren Social-Media-Kanälen. In der nächsten Folge, in zwei Wochen, hört ihr dann den zweiten Teil, in dem es um Fraukes Highlights ihrer berufspolitischen Arbeit und auch um persönliche Gespräche und Kontakte mit Politikerinnen und Politikern gehen wird. Bleibt also dran, abonniert unseren Podcast und verpasst nicht, wie es im Gespräch mit Frauke weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und, wenn ihr gerade Ferien habt, eine schöne, erholsame Sommerpause. Tschüss, bis zum nächsten Mal.